Also ich denke, ermahnen werde ich euch heute nicht, denn wir behandeln ja ein Thema, das in Verbindung steht mit den zwei Naturen Jesu Christi. Und die Bibelstellen, die wir durchgehen werden, die sind jetzt nicht schwerpunktmäßig auf Ermahnung ausgelegt. Wobei man es ja nie ausschließen kann, weil ich mir ja vorher auch nicht Wort für Wort zurechtlege. Also könnte es durchaus theoretisch möglich sein, dass auch eine Ermahnung dabei ist. Aber ich habe es zumindest jetzt erstmal nicht vor. Schauen wir mal, was daher vorhat. Ja, das ist ein Thema, das in Verbindung steht zum einen mit der Dreieinigkeit und dann natürlich in Verbindung mit dem Herrn selbst. Wie steht der Herr in Verbindung zur Dreieinigkeit, beziehungsweise wie war es, wie fand es statt, dass er gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Gott war? Und ich hatte diese Umfrage ja gemacht unter euch und euch gefragt, was ihr denkt in Bezug auf die speziellen Eigenschaften Gottes, nämlich Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit. Waren diese Eigenschaften in Jesus alle präsent? Und da können wir uns natürlich die Frage stellen, waren diese Eigenschaften vor seiner Fleischwerdung, also bevor er Mensch wurde, da? Waren sie da, als er hier auf der Erde war? Und hat er diese Eigenschaften jetzt? Und ich möchte jetzt darauf eingehen, auf einige Stellen, die uns Aufschluss geben über die Zeit, bevor er Mensch wurde. Ja, Jesus existiert ja schon von Ewigkeit her. Er ist gleich mit dem Vater. So haben wir Vater, Sohn und Heiliger Geist, den dreieinigen Gott, drei Personen, aber nur ein Gott, ein Wesen. Und schon von der Dreieinigkeit her ist es natürlich klar, dass jede Person der Dreieinigkeit demnach auch die Eigenschaften Gottes haben. Also sowohl der Vater ist allgegenwärtig, als auch der Sohn ist allgegenwärtig, als auch der Heilige Geist. Und genauso trifft es zu auf Allwissenheit und Allmacht. Wir wollen aber doch einige Stellen anschauen. Manche sind sich dessen nicht bewusst, dass der Herr Jesus schon auftaucht auf dieser Erde, bevor er in Bethlehem geboren wurde. Er taucht auf, aber er wird nicht als Jesus Christus bezeichnet. Aber es ist doch deutlich, dass es nicht der Vater ist, aber dass es Gott ist. Und es ist auch nicht der Heilige Geist. Von daher, wenn wir jetzt hier das abziehen, dann bleibt nur noch Jesus übrig. Wir schauen mal in 1. Mose 16 eine Stelle an. Da geht es ja um Hagar und Ismael. Und wir lesen da in Abvers 9. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr. Also der Engel des Herrn taucht hier auf. Und der Engel des Herrn spricht zu Hagar. Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Also jetzt könnte man sagen, gut, der Engel des Herrn ist einfach ein Engel, den der Herr gesandt hat. Ja, das ist nicht Jesus, sondern einfach irgendein Engel, der jetzt zu Hagar gesprochen hat. Wenn wir aber weiterlesen, dann lesen wir eine sehr interessante Aussage. Weiter sprach der Engel des, und der Engel des Herrn sprach zu ihr in Vers 10, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem wirst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Also hier sagt der Engel des Herrn, hier spricht nicht der Herr, hier spricht der Engel des Herrn, und er sagt, dass er den Samen der Hagar so mehren will, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Und das ist etwas, was ein normaler Engel natürlich nicht kann. Ein normaler Engel hat nicht die Macht zu bewirken, dass Hagar eine große Nachkommenschaft hat. Und es wird auch deutlich, er spricht weiter, dass der Herr dein Jammern erhört hat. Jetzt wird es auf den Herrn bezogen, obwohl hier der Engel des Herrn spricht. Und wir sehen auch Hagars Antwort in Vers 13, da heißt es, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Also sie erkennt ganz klar, es ist der Herr, der mit ihr redete. Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also Hagar war sich dessen bewusst, dass der Herr zu ihr gesprochen hat und dass der Herr ihr diese Verheißung gegeben hat. Deswegen können wir hier ganz klar sagen, es handelt sich um Jesus Christus selbst, bevor er Mensch wurde. Und Jesus Christus selbst tauchte an verschiedenen Stellen im Alten Testament auf und hat auch Dinge getan und verheißen und gesagt. Und durch die Art und Weise, wie er spricht, wird aber auch deutlich, er ist eins mit dem Herrn, mit Jahwe, mit dem Vater. Wir schauen da noch eine andere Stelle an, und zwar in Kapitel 22, Vers 10. Und zwar geht es da um Abrahams Glaubensprüfung, wie er seinen Sohn Gott opfern sollte. Und in Vers 10 lesen wir, und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Also hier spricht nicht Gott, also Jahwe vom Himmel her, zu Abraham, sondern der Engel des Herrn ruft ihm zu. Und interessant wird es dann in Vers 15, wir springen zu Vers 15, da spricht wieder der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr. Also es ist nicht der Engel des Herrn, sondern er sagt, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Also hier wird wieder deutlich, auf der einen Seite spricht der Engel des Herrn, aber es ist die Verheißung des Herrn, die er weitergibt. Und der Engel des Herrn sagt, ich habe bei mir selbst geschworen. Und dieser Ausdruck, ich habe bei mir selbst geschworen, ist etwas, was auf Gott begrenzt ist. Ja. Gott allein sagt, ich habe bei mir selbst geschworen. Weil, natürlich kann ein Mensch das sagen. Aber wenn ein Mensch das sagt, hat es überhaupt keine Bedeutung. Denn wenn ein Mensch bei sich selbst schwört, was gilt es? Wenn Gott bei sich selbst schwört, dann wissen wir, Gott kann diesen Schwur auch erfüllen. Er kann machen, dass dieser Schwur in Erfüllung geht, und somit wird auch hier deutlich, es handelt sich bei dem Engel des Herrn um die zweite Person der Dreieinigkeit, um Jesus Christus, bevor er hier auf diese Erde als Mensch kam. Dann im zweiten Buch Mose, in Kapitel 3, Vers 2, da heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Wenn wir an Mose denken und drüber nachdenken, ja, wen hat Mose gesehen im Dornbusch? Wer ist ihm da erschienen? Da denken viele gleich an den Vater. Wenn wir aber hier nachlesen, da lesen wir, der Engel des Herrn, er erschien in einer Feuerflamme mitten im Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzerrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er aber antwortete, hier bin ich. Also Mose tritt hinzu, jetzt heißt es, als der Herr sah, dass er hinzutrat, also nicht der Engel, als der Herr sah, dass er hinzutrat, rief ihm Gott, Elohim, rief ihm Gott aus dem Feuer zu und somit wird deutlich, der Engel des Herrn ist Gott. Auch in Vers 6 heißt es dann, und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und auch wird an dieser Stelle, wie auch vorher es schon deutlich wurde, dass Gott natürlich allwissend ist und allgegenwärtig ist in Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes Land, gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Also hier sehen wir, wie auch vorher bei Hagar, Gott, der mich sieht. Gott ist derjenige, der alles sieht. Aber es handelte sich um den Engel des Herrn. Und da wird deutlich, auch der Engel des Herrn hat die Eigenschaften Gottes, nämlich Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit. Ich denke, an dieser Stelle gibt es auch keine Frage. Eine weitere Stelle ist in Psalm 34,8, die das auch nochmal verdeutlicht. Da heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Ja, wo sind denn diejenigen, die Gott fürchten? Die sind ja zerstreut, die sind ja nicht alle an einem Ort. Und trotzdem heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und auch hier wird deutlich, der Engel des Herrn ist allgegenwärtig. Er lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und somit ist es nicht ein normaler Engel, sondern die zweite Person der Dreieinigkeit, nämlich Jesus Christus. So, jetzt könnte man natürlich sagen, wird nur der Engel des Herrn mit Jesus Christus in Verbindung gebracht. Da schauen wir noch eine andere Stelle an, nämlich in Jesaja 6. Lesen wir ab Vers 1, sagt Jesaja, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Also hier sehen wir, wie Jesaja die Herrlichkeit des Herrn sieht, wie er den Herrn sieht, der angebetet wird von den Engeln. Und die Engel rufen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Auch hier, wenn man diesen Text erstmal liest, da kommt erstmal der Gedanke auf, es handelt sich um den Vater. Ja, dass Jesaja hier den Vater sieht. Wir lesen weiter die Reaktion von Jesaja. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Also hier wird er als König bezeichnet und Herrn der Herrscharen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Wir haben hier natürlich einen Wechsel von ich nach uns, also das uns ganz klar ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Und trotzdem stellt sich die Frage, wen hat Jesaja gesehen? Hat er den Vater gesehen? Hat er den Sohn gesehen oder hat er den Heiligen Geist gesehen? Und Aufschluss hierüber gibt uns das Neue Testament. Und zwar Johannes 12. Und zwar lesen wir da ab Vers 37, das war, als das Volk Israel ihn abgelehnt hat. Da ist es, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er hat ihre Herzen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Wessen Herrlichkeit? Von wem redet Johannes hier? Johannes spricht hier gerade von Jesus. Er erklärt, Jesus wurde abgelehnt, obwohl er Zeichen getan hatte. Sie haben ihn abgelehnt und er zitiert aus Jesaja und die zweite Aussage in Vers 40, die stammt aus Jesaja 6. Er hat ihre Augen verblendet. Wenn wir zurückgehen zu der Stelle, wo wir uns befanden in Jesaja 6, da lesen wir in Vers 10, verstocke das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen, damit es mit den Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und hier sagt Johannes, Jesaja hat das von Jesus gesprochen, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Also es wird ganz deutlich, in Jesaja 6 hat Jesaja die Herrlichkeit des Herrn Jesus gesehen. Er hat den Herrn Jesus gesehen, bevor er Mensch wurde. Und es ist der Herr Jesus, der die Augen des Volkes verstockt hat, verklebt hat. Denn diese Weissagung handelt von Jesus Christus. Und Johannes hat es sehr wohl, sehr gut gewusst und erkannt und zeigt uns hier ganz klar, es geht um den Herrn Jesus, um die zweite Person der Dreieinigkeit. Seine Herrlichkeit hat er gesehen. Er sagt nicht, dass er die Herrlichkeit des Vaters gesehen hat, sondern die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Also somit bevor Jesus Mensch wurde. Jesus hatte die Eigenschaften Gottes. Er wird selbst mit Gott gleichgesetzt im Alten Testament. Der Engel des Herrn ist Gott. Er war allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Die Frage ist natürlich noch, wieso tauchte er dann als Engel des Herrn an bestimmten Orten auf? Als er dann zum Beispiel gesehen wurde von Mose, da war er ja im Dornbusch. Ja? Als er gesehen wurde von Hagar, da befand er sich bei dem Brunnen. Und so sehen wir, dass er doch an bestimmten Orten auftaucht. Und das ist aber kein Problem, denn Gott kann sich natürlich sichtbar zeigen. Ja, das wird von den Theologen wird es eine Theophanie genannt, eine Gotteserscheinung. Der Begriff ist jetzt nicht mal ganz so schlecht. Es heißt, dass Gott sich so zeigt, dass er von menschlichen Augen wahrgenommen werden kann. Dass er auftaucht an bestimmten Orten und handelt an bestimmten Orten. Das heißt aber nicht, dass wenn er als Engel des Herrn auftaucht an bestimmten Orten, dass er dann aufhört, allgegenwärtig zu sein. Deswegen heißt es auch, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Weil er allgegenwärtig ist, kann er sich auch um viele Menschen her lagern, die sich an unterschiedlichen Orten befinden. Und das zeigt auch wiederum seine Allgegenwart auf. Also wenn Gott sich zeigt, auch in der Stiftshütte, auch da war ja seine Herrlichkeit sichtbar und es war die Rauchsäule und die Wolkensäule sichtbar. Wenn Gott sich zeigt in sichtbare Form, heißt es nicht, dass er in dem Moment aufhört, allgegenwärtig zu sein, sondern er zeigt sich so, dass er von Menschen wahrgenommen wird, dass er im Raum und in der Zeit handelt. Gott ist an sich ohne Raum, er durchdringt alles, weil er allgegenwärtig ist, aber er handelt auch in Zeit und Raum. Und das hat er unter anderem im Alten Testament auch durch den Engel des Herrn und durch die Herrlichkeit des Herrn, durch die Erscheinung des Herrn, die letztendlich auch damit in Verbindung gebracht werden kann, getan. Es geschieht also durch Jesus selbst, durch die zweite Person der Dreieinigkeit. So, und jetzt wird's interessant. Was geschah nun, als Jesus Mensch wurde? Als Jesus Mensch wurde, wurde er ja an einem Ort geboren, nämlich in Bethlehem. Als Baby kam er auf die Welt. Und wir hatten gesehen, davor hatte er gewiss die Eigenschaften Gottes, die nur Gott hat, Allgegenwart, Allmacht, Allwissenheit. Jetzt ist die Frage, als er Mensch wurde, hat er diese Eigenschaften aufgegeben? Und das ist hier der springende Punkt. In der Umfrage waren manche der Meinung, er hat sie aufgegeben oder er hat vorübergehend keinen Gebrauch mehr von diesen Eigenschaften gemacht, um sie dann wieder nach seiner Auferstehung zu bekommen. Also praktisch nimmt diese Eigenschaften, legt sie zur Seite, wird Mensch und wandelt als Mensch hier auf der Erde und nach seiner Auferstehung nimmt er diese Eigenschaften zurück und hat sie wieder. Das ist tatsächlich eine Theorie, die ziemlich verbreitet ist und die aber eher, ich sag mal noch nicht zu viel. Wir schauen uns erstmal eine Bibelstelle an, einfach zur Fleischwerdung, die wir auch schon gesehen haben. Johannes 1, Vers 14. Da lesen wir einfach, dass das Wort Fleisch wurde. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also das Wort wurde Fleisch, der Herr wurde Mensch und wohnte unter uns Menschen. Und dann die Betonung, wir sahen seine Herrlichkeit, darauf möchte ich noch eingehen, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Es wird erstmal deutlich, das Wort wurde Fleisch. Also die zweite Person der Dreieinigkeit wurde Mensch. Und die Frage, die wir uns stellen, hat während oder durch die Fleischwerdung, durch die Menschwerdung diese Begrenzung stattgefunden, dass dann Jesus aufgehört hat, allwissend zu sein. Er wusste ja nur noch so viel wie ein Baby und hat dann entsprechend an Erkenntnis gewonnen. Es gibt tatsächlich auch Bibelstellen, die das zu sagen scheinen, die wollen wir uns anschauen. Lukas 2, Vers 52 ist die erste. Da heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also hier lesen wir, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Kann man das von jemand sagen, der allwissend ist, dass Jesus an Weisheit zunimmt? Dass er an Alter zunimmt, das ist natürlich kein Problem. Aber dass er an Weisheit zunimmt, sagt uns diese Stelle nicht ganz klar. Jesus war nicht allwissend, er hat zugenommen an Weisheit. Eine andere Stelle, Markus 13, Vers 32. Da heißt es, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht. Auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Diese Stelle besagt, dass es etwas gibt, was der Sohn nicht weiß. Er weiß nämlich nicht um die Stunde. Er weiß nicht um die Stunde. Und im Zusammenhang geht es hier natürlich um die Endzeit, um das Kommen des Menschensohnes. Und der Sohn kennt diese Stunde nicht, sondern nur der Vater. Also die beiden Stellen scheinen uns erstmal zu sagen, dass er während der Zeit hier auf der Erde nicht allwissend war. Und das andere ist, wird natürlich dann abgeleitet, er war auch nicht allgegenwärtig und er war auch nicht allmächtig. Wir wollen aber jetzt noch andere Stellen anschauen, die oft überlesen werden. Und da uns da Gedanken drüber machen und dann überlegen, handelt es sich hier um einen Widerspruch oder lassen sich diese Stellen in Einklang bringen? Dazu schlagen wir das Johannesevangelium auf. Ich hatte euch aufgefordert, das Johannesevangelium zu lesen. Ich hoffe, dass manch einer auf diese Stellen gestoßen ist. Da könnt ihr mir ja nachher mal Bescheid geben. Johannes 1, Vers 48. Also wir brauchen gar nicht so weit lesen. Erstmal in Johannes 1, Vers 48. Da lesen wir. Ich lese im Zusammenhang Vers 47 auch. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm. Siehe wahrhaftig, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Wenn wir diese Stelle anschauen, müssen wir uns natürlich fragen, wie sah er ihn? Ja, er hat sich sicher nicht dahingeschlichen und ihn beobachtet, sondern er hat ihn auf eine Art und Weise doch gesehen, obwohl er nicht gegenwärtig sei. Das ist zumindest mal ein starker Hinweis darauf, dass Jesus gleichzeitig, obwohl er Mensch war und leiblich an einem Ort war, gleichzeitig allgegenwärtig war. Man könnte es natürlich hingehen und sagen, er war nicht allgegenwärtig, er war nur noch zusätzlich beim Feigenbaum. Deswegen schauen wir uns noch weitere Stellen an. Folgende ist sehr interessant und das ist wirklich interessant, ob die schon einem, dem einen oder anderen aufgefallen ist. Johannes 3, Vers 13. Da heißt es, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also nochmal, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wo ist der Sohn des Menschen? Also er spricht ja gerade hier mit Nikodemus. Er ist auf der Erde. Aber hier sagt der Herr Jesus, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist, nicht der Sohn des Menschen, der im Himmel war. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Er ist also gleichzeitig bei Nikodemus und spricht mit ihm, aber gleichzeitig ist er im Himmel. Er ist im Himmel gegenwärtig und er ist auf der Erde gegenwärtig. Jetzt muss man zu dieser Stelle sagen, dass es Bibelübersetzungen gibt, die diesen Zusatz nicht haben. Ja? Und zwar all die Bibelübersetzungen, die auf dem wissenschaftlichen Text von Nestle Aland basieren, haben diesen Zusatz nicht. Hier muss man wissen, dass die Nestle Aland Gruppe, dieses wissenschaftliche Gremium, das festlegt, was jetzt inspiriert ist und was nicht, dass diese Gruppe gerne sich gegen Stellen entscheidet, die auf die Dreieinigkeit hindeuten und die die Gottheit Jesu betonen. Aufgrund von anderen Textabschriften, die aber in der Minderheit sind, also das hier ist wirklich der Mehrheitstext, die meisten Schriften haben diesen Zusatz. Es gibt Schriften, das sind aber weniger, die diesen Zusatz nicht haben und die jetzt von dem Text, auf dem die Schlachter basiert, eben nicht berücksichtigt werden, weil die Schlachter auf dem Textus Receptus basiert, was auch der Text ist, der seit der Reformation verwendet wird für Bibelübersetzungen. Deswegen ist es bei dieser Stelle klar, dass es das inspirierte Wort Gottes ist und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf diese wissenschaftliche Methode vertrauen, die an vielen Punkten nicht mit dem übereinstimmt, was die Grundlehre oder die Grundwahrheiten der Bibel sagt oder ausdrücken, wie man mit Gottes Wort umgehen soll. Also hier der Sohn des Menschen, der im Himmel ist, aber wir sind nicht auf diese Stelle allein angewiesen, um das weiter anzuschauen oder zu betrachten. Wir blättern nochmal zurück. Johannes 1, Vers 18, hier haben wir noch eine Stelle. Und zwar in Vers 14 hatten wir gesehen, das Wort wurde Fleisch. Und jetzt Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also hier, der im Schoß des Vaters ist. Auch hier wieder die Aussage, er ist im Schoß des Vaters. Dann Johannes 5, also das Johannesevangelium ist da wirklich sehr aufschlussreich, was das Thema angeht. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Hier drückt natürlich Jesus aus, dass er und der Vater eins sind. Ja, er handelt nicht nach seinem eigenen Willen, sondern sein Wille ist komplett übereinstimmend mit dem Willen des Vaters. Und deswegen tut er nur das, was er den Vater tun sieht. Also er sieht auf eine gewisse Art und Weise, sieht er den Vater diese Dinge tun. Und somit ist er auch in der Gegenwart des Vaters. Er ist auch dort, wo der Vater ist. Und das, was er den Vater tun sieht, das tut gleichermaßen auch der Sohn. Dann Johannes 10, Vers 38. Ich lese ab Vers 37. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist, und ich in ihm. Also hier sehen wir die Einheit wieder des Herrn und mit dem Vater. Der Vater ist in ihm. In dem Sinne ist der Vater natürlich gegenwärtig. Aber auch ist er in dem Vater. Also ist er auch bei dem Vater gegenwärtig. Dann Johannes 16, Vers 30. Da ist es, jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Also die Jünger sagen, jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Jetzt können wir natürlich sagen, ja gut, die Jünger haben sich halt getäuscht. Die haben gedacht, dass der Herr alles weiß und sagen es zu ihm. Aber Jesus korrigiert sie nicht und sagt an dieser Stelle nicht, nein, Moment, da täuscht ihr euch, ich weiß nicht alles, ich weiß manches. Sondern er sagt, Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Somit können wir diese Aussage, dass die Jünger sagen, wir wissen, dass du alles weißt, nicht als eine Fehldeutung einordnen, sondern als ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, dass die Jünger erkannt haben, der Herr ist allwissend. So auch Kapitel 21, Vers 17. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Hier könnte man jetzt natürlich sagen, das war nach der Auferstehung. Aber diese Aussage stimmt mit der Aussage, die vorher von den Jüngern gemacht wurde, überein. Und die Aussage vorher war vor der Auferstehung. Wir haben zusätzlich noch die allgemeinen Aussagen. Und die allgemeinen Aussagen wollen wir auch anschauen. Also Aussagen in der Bibel, die allgemein über den Herrn Jesus gesagt werden, die nicht begrenzt sind auf die Zeit vor der Fleischwerdung oder nach der Fleischwerdung oder nach der Auferstehung. Und zwar zum einen ist es natürlich die Ewigkeit, Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. In dem Sinne hat der Vater und Sohn die Eigenschaften, dass sie ewig sind und natürlich auch der Heilige Geist, so auch in Offenbarung 1, Vers 8. Interessanter noch ist die Unveränderlichkeit. Eine wichtige Lehre der Schrift ist, dass Gott unveränderlich ist. Das sehen wir zum Beispiel in Jesaja 41, Vers 4. Jetzt erstmal auf Gott bezogen. Da heißt es, wer hat es bewirkt und ausgeführt? Er, der die Geschlechter gerufen hat von Anbeginn. Ich der Herr, der ich der Erste bin und auch bei den Letzten noch derselbe. Also an dieser Stelle sehen wir die Unveränderlichkeit Gottes. Gott an sich verändert sich nicht, er ist derselbe von Ewigkeit her und wird auch immer derselbe bleiben. So sagt Jesus in Johannes 8, Vers 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Also Jesus ist der Ich Bin. Und auch dieses Ich Bin wurde in dieser Jesaja-Stelle, dass er derselbe ist, verwendet, bin ich derselbe. Auch hier steht im Hebräischen, dass Ich Bin. Und Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Unveränderlichkeit ist eine Eigenschaft Gottes und wir haben gesehen, dass Jesus Gott ist. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit und von daher ist sowohl Jesus als auch der Heilige Geist unveränderlich, denn diese Eigenschaft Gottes müssen sie auch haben. Also können wir sagen, die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus, ist unveränderlich. Die Frage taucht jetzt auf, wie wird er Mensch, ohne sich zu verändern. Und das ist auch wirklich der springende Punkt, wenn wir darüber nachdenken, wie ist Jesus wahrlich Gott und wahrlich Mensch. Wenn er wahrlich Gott ist, kann er dann Eigenschaften Gottes ablegen? Aber wenn er wahrlich Mensch ist, fordert sein Menschsein, dass er Eigenschaften Gottes ablegt? Und das ist eben hier die Frage. Bevor wir uns diese Frage zuwenden, schauen wir noch zwei andere Stellen an, nämlich eine im Kolosserbrief. Kolosser 1, 15, 21, und das ist auch eine allgemeine Aussage über den Herrn Jesus. Da lesen wir, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Der Erstgeborene oder anders übersetzt, der Erstzeugende, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also hier erstmal die Aussage, alles ist durch den Herrn Jesus und in dem Herrn Jesus geschaffen. Alles. Und Vers 17, und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also alles hat seinen Bestand in dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, alles besteht durch die Kraft und Macht des Herrn. Das war von Anbeginn der Schöpfung so, das ist jetzt so, und das hat nicht aufgehört, als er Mensch wurde. Denn wie stellen wir uns das vor? Jesus, der Erhalter des Universums, hört auf, das Universum zu erhalten, weil er hier als Mensch auf die Erde kommt. Und gut, manche sagen jetzt, okay, er übergibt es dem Vater eine Zeit lang, dass er das Universum erhält. Und dann übernimmt er es wieder. Aber da haben wir gar keinen Hinweis in der Schrift, dass er aufgehört hat, der Erhalter des Universums zu sein, als er zu uns kam, als er Mensch wurde. So auch Hebräer 1. Vers 3, das ist, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also hier sehen wir auch, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das tut er beständig. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft, durch sein Wort wird alles erhalten, wird alles getragen. Und die Ausdrucksweise dann, die hier in Bezug auf die Reinigung verwendet wird, stimmt auch mit dem überein, weil er hat es durch sich selbst getan. Auch das wieder zeigt die Macht Gottes, er tut es durch sich selbst, hat er dieses Erlösungswerk vollbracht. Da sehen wir also auch die Gegenwart des Herrn Jesus. Wenn er natürlich alles erhält durch das Wort seiner Kraft, dann ist er auch überall dort gegenwärtig, wo er alles erhält. So, leider kommen wir heute nicht weiter zu der Auflösung, wie die Stellen in Einklang zu bringen sind. Aber so habt auch ihr die Möglichkeit, euch nochmal Gedanken darüber zu machen. Und dann setzen wir dann einfach so, der Herr will, und wir leben nächsten Sonntag fort.